Es ist normal, dass man Töne nachsingen kann. Und es ist genauso normal, dass man das nicht tun kann, gleich von Anfang an. Es bedeutet aber überhaupt nicht, wenn man Töne nicht nachsingen kann, dass man unmusikalisch ist. Im Gegenteil, jeder Mensch ist musikalisch. Und man muss schon einen gewaltigen Gehirnschaden haben, um als wirklich unmusikalisch eingestuft zu werden.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Kennt ihr das? Früher wurde man in der Schule bewertet. Man musste vor der gesamten Klasse vorsingen und bekam dafür eine Note und manchmal auch Spott. Auch so Sager wie: Sing lieber leise, du triffst ja keinen Ton, nagen am Selbstbewusstsein und haben Jahre später noch zur Folge, dass wir uns gar nicht singen trauen. Weder in der Kirche, noch zum Geburtstag oder beim Karaoke. Dabei ist Singen gar keine Sache des Talents, sagt Helga Diem, Stimm- und Atemtrainerin. Denn niemand ist unmusikalisch, sagt sie. Gemeinsam mit Klaus Niederstädter leitet sie den Chor der gern singenden Falschsängerinnen. Mir erklären die beiden Chorleiter gleich, warum jede und jeder singen kann und aus gesundheitlichen Gründen auch sollte. Wie man sich traut, über seinen Schatten zu springen und die Stimme trainieren kann, besprechen wir auch. Ich bin Vanessa Grill und von mir gibt es zuvor noch 5 Fakten über Singen, die gut zu wissen sind. Einige Theorien in der Forschung nach den Anfängen des Gesangs vermuten, dass der Mensch zuerst gesungen hat und danach erst begann, durch Wortsprache mit seinen Artgenossen zu kommunizieren. Andere Forschungsansätze gehen jedoch genau vom Gegenteil aus, nämlich dass der Gesang überhaupt erst aus der Sprache entstehen konnte. Laut einer These des griechischen Philosophen Platon seien es vor allem Gefühle wie Aggression oder das Bedürfnis nach sozialer Harmonie, die den Menschen zum Singen bringen. Singen scheint einen lebensverlängernden Einfluss zu haben. Damit haben sich schwedische Forscher in den 90er Jahren befasst. Sie untersuchten rund 12.000 Menschen aller Altersgruppen. Ihr Fazit? Chormitglieder haben eine höhere Lebenserwartung als Menschen, die nicht singen. Singen ist für den Körper so anstrengend wie Dehnübungen oder leichter Sport. 10 bis 15 Minuten bewusst und laut singen reichen aus, um das Herz-Kreislauf-System in Schwung zu bringen. Liebe Helga, lieber Klaus, ich begrüße euch. Schön, dass ich zu euch kommen konnte.
Hallo, grüße dich.
Hallo, freut mich.
Mich auch. Ich sitze da ganz gemütlich bei euch in Schwarz, da, wo es eigentlich begonnen hat mit den gern singenden Falschsängern. Wie kam es denn dazu?
Das war ganz interessant. Ich bin nämlich Chorleiter an der Landesmusikschule Schwarz und habe mal mehrere Chöre geleitet zu der Zeit damals, unter anderem auch den Pfarrchor Maria Himmelfahrt in Schwarz. Und dann ist eines Tages eine Sängerin zu mir gekommen, eine Bekannte eines Sängers, so muss man sagen. Und die hat mich gefragt, ob es eigentlich auch einen Chor gibt für jemand, der nicht singen kann. Weil sie hat viele Menschen in ihrer Bekanntschaft, die sich wünschen zu singen. Also die Frau heißt Christa Köchel und sie ist Physiotherapeutin und sie hat damals dann alle diese Menschen dann zusammengetrommelt und hat mich gefragt, ob ich das übernehmen würde und hat dafür auch ihre Physiotherapiepraxis zur Verfügung gestellt. Und so ist das Ganze, hat es begonnen. Und sie hat da diesen Namen Chor oder Kurs für gern singende Falschsänger
erfunden.
Mittlerweile müssen wir dann langsam gendern, weil ja. FalschsängerInnen. Ja.
Das ist dann sehr gut angekommen, dieses Angebot, und wurde auch erweitert mittlerweile. Es gibt jetzt Kursangebote nicht nur in Schwarz, sondern auch in Innsbruck, auch mit Tagesangeboten. Helga, wie erklärt ihr euch denn das große Interesse?
Das Interesse kommt daher, dass viele Menschen mit einer großen Sehnsucht da sind, die immer gerne singen wollten und denen man möglicherweise schon in der Volksschule im Kindesalter gesagt hat, du bist unmusikalisch. Oder die haben auch gehört, zu Weihnachten, also wenn wir Stille Nacht, Heilige Nacht singen, dann sing aber bitte leise, weil sonst fliegt's Christkindl weg gleich. Mhm. Und es gibt viele solche Menschen und es ist aber so, dass Sprache und Körpersprache ist für uns als Kleingruppenwesen, als soziale Kleingruppenwesen ganz wichtig. Und für jeden Menschen ist Selbstausdruck ganz wichtig und Singen gehört ganz maßgeblich dazu. Und so hat eigentlich jeder Mensch Sehnsucht, sich auszudrücken. Und Singen ist was Höchstpersönliches. Und wenn man, so wie jeder Mensch eigentlich, sich sprachlich gerne ausdrücken möchte und singen möchte, und wenn man dann eingebremst wird, das tut weh. Und viele Leute kommen eigentlich dann, wenn sie merken, da gibt es ein Angebot, dann denken sie sich, endlich darf ich auch irgendwo singen und darf ich mich ausdrücken.
Man hat ja dann immer das Gefühl, dass Singen ein angeborenes Talent ist, weil wenn man gesagt bekommt, dass man die Töne nicht trifft oder dass es nicht schön klingt, dann hat man das Gefühl, okay, andere sind talentiert. Ich habe diese Gabe halt leider nicht.
Es ist normal, dass man Töne nachsingen kann. Und es ist genauso normal, dass man das nicht tun kann, gleich von Anfang an. Es bedeutet aber überhaupt nicht, wenn man Töne nicht nachsingen kann, dass man unmusikalisch ist. Im Gegenteil, jeder Mensch ist musikalisch. Und man muss schon einen gewaltigen Gehirnschaden haben, um als wirklich unmusikalisch eingestuft zu werden. Also jeder kann davon ausgehen, dass er musikalisch ist. Ist wissenschaftlich erforscht worden auch.
Das heißt, jeder ist musikalisch, also kann auch jeder singen. Aber welche Rolle spielt denn da das Gehör zum Beispiel?
Beim Singen ist es so, dass das Gehör ja das Ganze steuert. Wir können ja nur singen, indem wir etwas Gehörtes mit unserer eigenen Stimme reproduzieren und dann durch die Erinnerung, wie wir das, was wir gehört haben, geklungen hat, wieder das eigene Singen mit dem vergleichen und dann entscheiden, ob das jetzt für uns passt oder nicht. Also das Gehör und das Gehirn steuert es.
Warum ich nachfrage, ist deswegen, weil es gibt manche Menschen, die treffen keinen einzigen Ton und haben aber das Gefühl voller Überzeugung, dass das alles wunderschön und ganz richtig geklungen hat, also nach den Noten, wo man sich dann fragt, hören die das selber nicht? Und ich umgekehrt, ich höre, dass ich falsch singe. Deswegen frage ich, welche Rolle es gehört.
Also diese Art von Gehör, also das sich selbst einzuschätzen, inwieweit man die Töne richtig trifft
oder nicht. Genau. Oder manche hören auch bei Sängen auf der Bühne, dass der Ton nicht getroffen wird. Und der andere sagt, nein, für mich klingt das also wunderschön.
Eigentlich hören die meisten Leute, da passt irgendwas nicht. Ob sie das dann gleich korrigieren können oder nicht, das hängt dann auch von dem Umgang und vom Benutzen der Stimme und des Gehörs ab.
Auch von der Übung. Also,
und von der Übung, ja, genau.
Wir bauen komplexe Muster auf. Mhm. Und es ist so, dass es einfach Unterschiede gibt in der Reizverarbeitung. Und manche Menschen können das selber gut hören, andere weniger. Und das ist tatsächlich eine Sache von Training. Und meistens ist es so, dass wenn jemand anderer falsch singt, das kann man besser hören, als wenn man selber falsch singt. Weil man gleichzeitig damit beschäftigt ist, den Ton zu produzieren und ihn aber auch noch zu hören. Das heißt, meine Wahrnehmung ist geteilt. Und deswegen kann das schwer sein, es genau richtig einzuschätzen, singe ich jetzt ganz richtig oder nicht. Aber es ist sehr, sehr viel Training.
Also es ist viel Training, das heißt, wenn ich singen lernen möchte und das nicht von klein auf schon sehr gut kann, sondern es happert da ein bisschen, dann kann ich da selber daheim Übungen machen oder ist da schon Gesangsunterricht notwendig?
Es kommt darauf an, was ich damit tun will. Ich möchte alle Menschen ermutigen, wirklich einfach zu singen. Das ist, weil es total gesund ist, wenn man jetzt richtig singen möchte, richtig im Sinne von, wenn man mit einem Musikinstrument mitsingen möchte und man möchte dann die Töne genauso treffen, wie das Musikinstrument mir vorspielt, dann brauche ich meistens jemanden, der mir sagt, das bräuchten wir jetzt etwas tiefer, das bräuchten wir etwas höher. Also man braucht schon eine Außenwahrnehmung.
Und ist da Einzelunterricht notwendig oder funktioniert das auch im Chor? Wie jetzt bei euch zum Beispiel.
Das funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt sehr gut im Chor, weil die Menschen, die mitsingen, selbst entscheiden, inwieweit sie sich einbringen. Sie können sich zurücknehmen und einfach mal zuhören. Sie können dann auch ihre eigene Stimme in der Gruppe wahrnehmen und haben dann eine Zeit und Muße. Und das ist uns ganz wichtig, dass es eine feine Atmosphäre ist, wo jeder so sein kann, wie er ist. Keiner muss irgendwas machen, was er nicht möchte, jeder darf machen, was ihm vorschwebt und was er gern machen würde. Und in diesem Kontext ist es sehr gut möglich, sängerische Fortschritte zu machen.
Weil der Kurs ja schon heißt, gern singende Falschsänger, kommen dann natürlich Leute hin, die eben das Gefühl haben, dass sie nicht singen können oder es wurde ihnen gesagt, auf jeden Fall trauen sie sich das zumindest nicht zu, hätten aber Spaß daran. Wie ermutigt man denn diese Leute dann wirklich voller Inbrunst da mit anderen und vor anderen zu singen?
Wir ermutigen Menschen, indem wir ihnen sagen, es geht nicht darum, in diesem Kurs richtig singen zu lernen, sondern wir wollen, dass jeder aus voller Brust singen kann. Und wenn das nicht das Ziel ist, dass wir richtig singen lernen, sondern dass jeder so singt, wie er das jetzt einfach kann, dann trauen sich die Leute. Und es gibt überhaupt keinen Druck von unserer Seite aus. Ich biete zwar in jeder Stunde Übungen an, aber da geht es nur darum, dass wir stärker singen können, auch dass wir unseren Klang entwickeln. Aber es geht nie um die richtige Intonation bei uns. Dieser Druck fällt schon einmal total weg. Und wir machen auch aus, dass niemand den anderen anschaut und mit den Augen rollt, wenn der weniger gut intonieren kann als ich selber. Also es ist da wirklich die totale Freiheit da. Und wir betrachten das alles einfach mit Freude und Humor und jeder soll sich eingeladen fühlen. Es ist wichtig, dass die Lieder, besonders für Leute, die ganz neu kommen, dass die so sind, dass man wirklich gut mitsingen kann. Es gibt einfache Texte, einfache Melodien, sodass die Menschen sich bald einmal zutrauen, da mitzusingen.
Wie läuft denn so eine Stunde ab? Jetzt haben wir ein bisschen was haben wir schon gehört.
Die Leute trudeln mal ein, gemütlich, man begrüßt sich, man richtet einen Raum her. Wir haben ein Setting mit einem Klavier meistens dabei. Dann geht es meistens los mit Atemübungen, mit Bewegung, mit Lockerungsübungen. Und wenn wir Stimme und Körper eine Einheit bilden, ist es sehr wichtig, den Körper mitzunehmen. Und auch die Stücke sind sehr oft mit dem Körper begleitet.
Das heißt, zuerst gibt es Aufwärmübungen?
Ja.
Für Körper und Stimme.
Genau.
Wir lockern unsere Gelenke, wir schütteln uns aus, wir brappeln mit den Lippen, und zwar so brrr, brrr, brrr. Wir flattern mit der Zunge. Wir schneiden Grimassen, und zwar schneiden wir Grimassen, damit unsere Stimme lebendig und melodiös klingen kann.
Mit Tönen?
Erst ohne Töne und dann auch mit Tönen. Und wir summen und wir seufzen auch. Seufzen ist so eine Grundübung für die Stimme und auch das Summen. Und das wärmt die Stimmbänder ganz gut auf und danach ist man schon einmal einfach ganz locker. Und diese Aufwärmübungen, die können wirklich alle. Und auch wenn man am Anfang noch etwas schüchtern ist, dann traut man sich noch nicht so lang oder auch noch nicht so laut. Und das ist alles in Ordnung.
Gibt es noch weitere Übungen, die man zu Hause machen kann, um die Stimme weiter zu trainieren und nicht nur einmal in der Woche im Kurs?
Ja, zum Beispiel das Summen geht so, und zwar mit der Silbe H, M, H, M. Das ist eine gute Übung. Und dann das Seufzen. Das kennt jeder. Und zwar Seufzen. So als ob man eine schwere Arbeit geleistet hat und der Tag ist vorbei und man setzt sich nieder und macht ah, ah. Und wenn wir das Seufzen kultivieren, das ist Sprechen oder Singen.
Was ist denn die Angst vor den hohen Tönen, die vielleicht manche haben? Die sagen, ich kann zwar recht gut singen, aber in einer Tonlage und wenn es dann höher wird, dann fehlt mir die Stimme. Gibt es da auch Übungen oder wie geht man denn da heran, wenn man sagt, es ist mal einfach ein bisschen zu hoch?
Also, wenn dieses Thema kommt, und da geht es um die Kopfstimmenfunktion. Das möchte ich jetzt physiologisch nicht groß erklären, weil das würde jetzt länger dauern. Mhm. Aber ich frage unsere Sänger, habt ihr schon einmal eine Universumssendung gehört, in der es um Wölfe gegangen ist? Stellt und überlegt einmal, wie heulen denn Wölfe? Und die machen ungefähr so. Au, au. Und wenn man das Wölfeheulen beherrscht, dann kann man hoch singen.
werde ich zu Hause sofort probieren. Ja.
Es gibt auch noch etwas, und zwar Käuzchen im Wald, die rufen so. Und das ist auch Kopfstimmenfunktion. Und das geht so. Und das könnte man auch noch höher machen. Und wenn wir das üben, das kann fast jeder. Und dann kommen von den Sängern weitere Vorschläge. Und dann sagen die, wenn ich ein Käuzchen nachmachen kann, dann kann ich doch andere kleine Tiere nachmachen, die auch hohe Geräusche haben. Und dann frage ich, ja, welches Tier macht denn sonst noch ein hohes Geräusch? Ja, mein kleiner Hund, der macht so. Und das ist auch die ganz perfekte Verwendung von Kopfstimme. Und so wissen die Menschen dann, hey, ich kann das. Ich kann das aber bloß aus einem anderen Zusammenhang heraus und ich überführe das in Singen.
Also wenn man das kann, kann man immer darauf zurückgreifen.
Genau, man kann darauf zurückgreifen.
Ja. Gibt es auch spezielle Übungen für die Bruststimme?
Meistens singen die Menschen aus der Bruststimme. Mhm. So kommen sie her, vom Körper her ohne Spannung und wissen gar nicht, wie es ist, wenn man Energie hat oder wenn man Spannung hat beim Sprechen und beim Singen. Auch aus diesem Grunde sind viele Menschen, wenn sie singen, auf einen kleinen Bereich eingeengt. Viele berichten mir, ja, in der Kirche kann ich zum Beispiel mitsingen, aber kaum, dass es höher wird, kann ich nicht mehr mitsingen, weil sie sich auch nicht trauen, höher zu singen. Da wird man ein bisschen lauter meistens und dann wird man vielleicht vom Nachbarn gehört. Dann nehme ich mich zurück und dann bleiben sie in einem bestimmten Umfang und haben das Gefühl, ich kann dann das Lied nicht mehr mitsingen, weil ich nur falsch singe, wenn, ja, was aber nicht stimmt.
Wie lang dauert es denn, bis ein Anfänger, jemand, der sich wirklich nicht getraut hat zu singen, große Fortschritte macht, also bis man schon gute Entwicklungen in der Stimme bemerkt?
Ich beobachte das absichtlich überhaupt nicht. Und zwar, um wirklich überhaupt keinen Druck auszuüben. Und ich müsste diesen Menschen auch alleine hören, um das genau sagen zu können. Das ist aber genau das Problem von den Mitgliedern unserer Kurse, dass das ja schon wieder Druck ausüben würde. Und deswegen, ich lasse die Leute total in Ruhe. Dann hinterher bekomme ich einfach dieses Feedback. Ja, jetzt fällt mir alles schon viel leichter und ich traue mich wesentlich mehr zu singen, als ich früher konnte. Und ganz bestimmte Lieder, die früher unmöglich waren, die singe ich jetzt, ohne darüber nachzudenken. Das höre ich manchmal so am Ende von einem 10 Wochen dauernden Kurs.
Ja, was den Druck betrifft, ist er auch von unserer Seite so, dass wir ganz bewusst keine Auftritte machen. Manchmal kommt von einzelnen SängerInnen die Anfrage, könnten wir nicht, jetzt können wir so ein Lied, es klingt schon so gut, könnten wir nicht am meisten auftreten irgendwo. Das wollen wir aber vermeiden, weil es überhaupt nicht darum gehen soll, irgendetwas perfekt oder möglichst gut für irgendjemanden vorzubereiten.
Klar, in der Öffentlichkeit aufzutreten ist natürlich was anderes als in dem gemütlichen Rahmen, den ihr da schafft.
Das löst auch Erinnerungen aus an Schulzeiten.
Ja.
Das sagen mir viele unserer Teilnehmer, wo derjenige vorne stehen musste beim Lehrer und vorsingen musste.
Und dann benotet wurde.
Und dann der Lehrer womöglich noch sagte, na, du wirst nie lernen.
Genau, oder dass jemand im Chor, Schulchor mitgesungen hat und nur den Mund bewegen durfte. Oder dass man ihm gesagt hat, ja, nimm du die Trommel, du kannst das gut. Aber das Kind gewusst hat, wahrscheinlich möchte die Lehrerin oder der Lehrer nicht, dass ich singe.
Wenn man sich dann überwindet und singt und viele von uns, so wie ich zum Beispiel, singen im Auto und unter der Dusche, da wo einem keiner zuhört, nur die Kinder vielleicht und die sind ja sehr tolerant. Welche Effekte kann ein Singen auf uns haben, auf Körper und Geist?
Den tollsten Effekt, den ich so beim Singen bei mir erlebe und da bei den SängerInnen, ist, dass man während des Singens gar nichts anderes denken kann. Man ist im Jetzt beim Singen. Man vergisst alles rundherum, oft sogar Schmerzen, körperliche, psychische sicher auch. Und das Singen selbst erzeugt nach einer Weile Glücksgefühle. Es ist auch nachgewiesen, dass da Glückshormone ausgeschüttet werden. Ich glaube noch 20 Minuten, oder? Circa intensiven Singens.
Außerdem atmet man freier, tiefer. Das führt zu einem Wohlgefühl. Wir sind gut durchblutet und etwas, was besonders schön für mich persönlich ist, jeder Mensch, der singt, dessen Knochenskelett beginnt mit zu schwingen. Und zwar in genau den Frequenzen, die ich singend erzeuge. Und diese gleichmäßigen Schwingungen meiner Knochen werden vom Gehirn erfasst und beruhigen das Gehirn. Das heißt, wir werden tatsächlich ruhiger und unser Denken wird klarer.
Was sind denn eure Erfahrungen mit den Menschen, die sich dann endlich trauen zu singen? Welche Rückmeldungen bekommt ihr denn da?
Ja, es hat sich eine Dame bei mir gemeldet und sie hat gesagt, sie überlegt seit Jahren, wirklich seit 3 Jahren, mich anzurufen. Sie ist 78 und sie möchte gern, bevor sie stirbt, noch singen lernen. Und ob das überhaupt möglich ist. Und dann habe ich ja gesagt, dann ist sie gekommen, eine kleine, zierliche, weißhaarige Frau, eine sehr weise Frau, auch ganz eine gescheite Frau. Und wir haben dann 1 Jahr zusammengearbeitet und sie konnte dann singen. Und ihre Stimme ist auch wirklich stärker geworden. Und dann war sie zufrieden und sie hat ja gesagt, dann könnte sie sterben, aber ich treffe sie immer noch auf der Straße, also sie lebt noch und es geht ihr gut.
Aber die hat 3 Jahre lang überlegt.
Ja, die hat 3 Jahre lang überlegt, ob sie zu mir kommen kann. Und ein anderer Herr ist zu mir gekommen, er war so um die 40 und hat gesagt, seine Familie ist sehr musikalisch. Und bei ihm zu Hause ist immer das Lied »Es ist ein Ros entsprungen« gesungen worden. Und er hätte gern die zweite Stimme gesungen. Aber er konnte es nicht und er wurde ziemlich ausgebremst und man hat gesagt, bitte sehr leise. Und wir haben dann schon einige Zeit gebraucht, bis er neben mir eine zweite Stimme singen konnte, aber er konnte es. Und ungefähr so nach 3 Jahren war er wirklich ganz sicher und er konnte entweder die erste oder die zweite Stimme singen. Und er hat mir gesagt, jedes Mal zu Weihnachten, wenn er das singt, läuft es ihm ganz heiß und kalt über den Rücken hinunter.
Ja, und ein Herr hat mir erzählt, dass ein Lehrer zu ihm gesagt hat, er kann nicht singen und er wollte aber immer das ganze Leben, war Arzt und in der Pension hat er dann das gesehen, dass es das gibt, dass er zu uns kommen. Immer haben sie die Stimme genommen, er möchte sie sich wieder zurückholen. Er ist auf dem besten Weg und das ist sein Ziel.
Schöne Geschichten, was das mit den Menschen macht und was für Herzenswunsch da eigentlich dahinter steckt. Was motiviert die Klaus, das weiterzumachen und den Menschen das Singen beizubringen? Also solche Rückmeldungen natürlich.
Ja, ich bin ja Chorleiter bei einem Chor, wo es auch Auftritte gibt. Und diese Momente, wo so der Funke total überspringt von den Sängerinnen zu den Sängerinnen und auch über denjenigen, der es leitet, die kommen bei den gern singenden FalschsängerInnen fast öfter vor als bei einem herkömmlichen Chor. Weil man plötzlich, ohne dass man sich versieht, so in einem Flow drinnen ist und man bewegt sich, man tanzt, man singt, man will das Lied nochmal singen und wenn es fertig ist, will man das noch ein drittes Mal singen. Nur um des Klangs, um des Tuns, um des Singens willen. Also dieses Elementare ist das, was mir so gefällt.
Und bei dir, Helga?
Und mir gefällt es so, dass die Menschen so frei werden. Die trauen sich dann, die haben Freude, die können das zeigen. Und bei dieser Befreiung bin ich einfach gern dabei und ich weiß ohnehin, dass jeder musikalisch ist und es gefällt mir total, dass es sich auch so erweist. Und ich selber schwebe auch in der Klangwolke, in der die anderen schweben. Ich bin voll dabei und es ist auch für mich immer wieder ein schönes Erlebnis. Und manchmal denke ich mir, wenn ich eines fernen Tages einmal sterben sollte, dann hätte ich gern, dass die gern singenden Falschsänger bei meinem Begräbnis singen.
Das wäre dann ein öffentlicher Auftritt, der erste.
Achso, stimmt. Ja, das ist dann vielleicht die eine Schwierigkeit.
Ich glaube, da kann eine Ausnahme gemacht werden.
Die wollen
kommen. Genau. Was würdet ihr denn Menschen raten, die jetzt noch zögern und sagen, ich singe gern, aber halt doch noch unter der Dusche?
Gerne unter der Dusche weiter singen, überall da singen, wo ihr euch frei fühlt, wo niemand da ist. Ihr müsst euch überhaupt nicht stressen und wisst einfach, es ist etwas ganz, ganz Gesundes, was ihr macht. Und ihr dürft einfach weil es euch gibt, deswegen dürft ihr singen.
Danke, sehr schöne Abschlussworte. Bei mir ist hängen geblieben, es ist niemand unmusikalisch.
Genau, so ist es.
Danke fürs Gespräch.
Danke auch.
Wer nun Lust bekommen hat zu singen oder Mut gefasst hat, kann sich gerne auf der Webseite anmelden und zwar unter gernsingende.at. Die nächsten Kurse beginnen am 26. September in Innsbruck und am 1. Oktober in Schwaz. Schnupperstunden sind möglich und auch Tageskurse werden angeboten.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.